Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de.
Und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Die Beste aller Zweiten hier auf meinsportpodcast.de. Und heute habe ich mir gedacht, lass uns mal wieder ein bisschen über den Karlsruher SC quatschen. Eine Mannschaft, die jetzt so langsam wieder im Niemandsland der Tabelle angekommen ist, sowohl mit dem Auf- als auch mit dem Abstieg nicht mehr ganz so viel zu tun hat. Und das sah vor ein paar Spieltagen noch ganz, ganz anders aus. Doch dann irgendwie ging so ein bisschen das Glück beiseite. Zum Glück habe ich ja meinen guten Kollegen, den Andi Kulig, der ja KSC-Fan ist. Und deshalb würde ich jetzt sagen, erstmal natürlich, hi Andi, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Grüß dich, Domme. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
Ja, und jetzt musst du mir natürlich am Anfang sagen, warum ist der KSC im Niemandsland verschwunden?
Ja, also die einfache Analyse ist meiner Meinung nach zu viele Unentschieden. Ich finde nach wie vor, da hat man es ja letztes Mal schon davon, vor einer Weile, ich glaube, das war in der Winterpause, die Mannschaft ist nach wie vor schwer zu besiegen, kommt auch nach dem Rückstand immer gut zurück. Man sieht es in so Spielen wie jetzt gegen Düsseldorf auch wieder. Das sind Teams, die stehen in der Tabelle hinten dran. Und da ist dann daheim ein 2-2 einfach ein Tick zu wenig, muss man sagen. Und ja, jetzt, ich meine, KSC hat 12 Unentschieden, hat nur 8-mal verloren, also genauso oft verloren wie der Tabellenführer oder auch Darmstadt oder Heidenheim hat, glaube ich, 10 Niederlagen sogar. Aber die sind in der Tabelle alle vorne dran. Weil es der KSC halt auch nur geschafft hat, 9-mal zu gewinnen. Und das ist mit der 3-Punkte-Regel natürlich, ja, da ist es dann ganz schön bitter. Da bringen dir die vielen Unentschieden nicht viel, aber sie helfen immerhin, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
Ja, 39 Zähler nach 29 Spieltagen. Es klingt ja auch nach, nicht nur nach sehr, sehr ruhigen Gewässer, sondern irgendwie ist es ja auch alles, ja, seit Wochen so gut wie safe. Also, als wir noch das letzte Mal gesprochen hatten, da war ja, das war, glaube ich, im Dezember, genau, in der Winterpause, da war ja auf einmal noch alles möglich. Bist du trotzdem mit dem Saisonverlauf bisher zufrieden?
Ja, doch, ich bin schon zufrieden, dass wir vor allem nie mit dem Abstieg tatsächlich oder mit der Abstiegszone irgendwas zu tun hatten. Klar sind so ein paar Spiele, wo ich mich dann schon ein bisschen auch Wunder an die Augen gerieben habe. Als Beispiel Heimniederlage gegen Paderborn. Ne? Zur Halbzeit steht es 0-4. Da fragst du dich dann natürlich schon, wo du bist. Oder auch daheim gegen Sandhausen verlieren. Ja, das kriegen auch nicht so viele hin. Das sind so die Spiele, wo ich schon denke, wenn man da natürlich, da wäre ich mit dem Punkt übrigens in dem Fall jeweils zufrieden gewesen. Gell? Aber ja, das sind einfach die Spiele, wo man schon sagen muss, das unterscheidet den KSC dann halt von einer Spitzenmannschaft. Eine Spitzenmannschaft schaukelt die Dinger dann entweder noch heim oder dreht sie. Das gelingt dem KSC nicht, aber dem KSC gelingt es dafür immer wieder zu punkten, wo man dann auch nicht unbedingt damit gerechnet hätte. Beispielsweise in Darmstadt oder deutlicher 4-1-Sieg daheim gegen Nürnberg, Punkt in Paderborn. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und so gesehen hat Christian Eichner natürlich ein bisschen recht, wenn er sagt, wir sind genau da, wo wir hingehören. Andererseits glaube ich, mit ein bisschen mehr Mut. Also mir wäre es unverändert lieber, wir würden dann vielleicht mal ein Spiel verlieren, aber dafür bei einem anderen dann mal den Dreier holen. Denn das bringt dich am Ende dann doch ein Stück weiter vor.
Ja, jetzt ist ja so, an sich, es ist das Topspiel angesetzt am Samstag um 20.30 Uhr zu Gast beim HSV. Jetzt muss man sagen, jetzt sind für den KSC die Chancen ja gar nicht so schlecht, weil für den HSV der Aufstiegszug ja so gut wie, ja, der ist eigentlich schon abgefahren.
Ja, also der HSV, denke ich, hat tatsächlich die letzte Chance. Die müssen gewinnen. Das dürfte dem KSC ziemlich entgegenkommen. Samstagabend Spiele auch gut. Im Pokalspiel haben wir uns beim HSV super verkauft. Sind meiner Ansicht nach durch eine krasse Fehlentscheidung vom Schiedsrichter dermaßen benachteiligt worden, dass es einfach schwer war, mit 10 Mann das Ding dann fertig zu spielen. Gut, Elfmeterschießen sind wir selber schuld, ne? Die hat jetzt nicht der Schiri versemmelt. Aber ich glaube, zu 11 hätten wir dort auch gewonnen. Und ja, es sind eben diese Spiele gegen den HSV, die letzten, die haben immer eine gewisse Brisanz. Ich hoffe diesmal auf einen guten Schiedsrichter, der einfach neutral pfeift. Und dann gehe ich davon aus, dass wir da auf jeden Fall einen Punkt holen, vielleicht sogar mehr.
Ja, diese gelb-rote Karte natürlich aus dem DFB-Pokal, die schmeckt ein bisschen bitter nach. Verstehe ich voll und ganz, bin ich auch bei dir. Jetzt ist trotzdem die Sache, langsam fangen die Kaderplanungen an. Und weshalb ich jetzt vor allem mal wieder über den KSC sprechen wollte, zum einen, Gersbeck wird operiert, okay.
Ja.
Die Meldung war ja irgendwie absehbar, so viele Probleme, wie er mit dem Handgelenk hatte. Aber stehen auch die ersten Wechsel fest. Zum Beispiel Hofmann weg, geht zum VfL Bochum. Ein Transfer, wo du sagst, Mensch, hat sich ja angedeutet, Hofmann wollte weg, oder hätte man sich da eventuell darum bemühen müssen, dass der Mann bleibt?
Ich glaube, dass der KSC sich tatsächlich bemüht hat, den zu halten und auch an die Schmerzgrenze gegangen ist. Ich meine, Hofmann wollte schon länger weg. Es hat sich in der Vergangenheit kein Verein gefunden, der eben die nötige Ablöse bezahlt hätte. Ja, deswegen, also ich gönne es ihm tatsächlich auch. Ich finde, der hat es immer offen kommuniziert. Der hat in 100 Spielen jetzt am letzten Wochenende sein 50. Tor gemacht, also zwei Jubiläen gefeiert im KSC-Trikot. Und der hat es auch einfach verdient. Und der wollte nur in die erste Liga. In der zweiten Liga, hat er ja gesagt, würde er nicht wechseln. Und ich gönne es ihm. Und der KSC hatte ja eine gewisse Planungssicherheit, dass er eigentlich absehbar war, dass er den Verein verlässt. Für uns natürlich trotzdem schwer, den zu ersetzen, falls das überhaupt möglich ist. Und klar, schade, dass es keine Ablöse gibt. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen ein Wehmutstropfen da hinten drauf. Andererseits hat er uns in den letzten 3 Jahren oft genug den Hintern gerettet. Geiler Transfer, und ich wünsche ihm alles Gute und meine das auch ganz ernst. Ich finde, er hat immer alles gegeben, und ich wünsche ihm, dass es bei Bochum so positiv für ihn weitergeht.
Jetzt, also man hört schon raus, also du würdest sagen, die Buden aus den letzten Jahren, die sind gleich einer höheren Ablösesumme gehen null.
Ja, dadurch, das ist halt immer, ne, diese Verträge, wenn die auslaufen, und ja, ist einfach schwer, ist schade für uns. Ja, vielleicht kann ihn Bochum irgendwann mal teuer weiterverkaufen. An Schalke oder so.
Jetzt ist natürlich eine andere Sache. Du sagst schon, es wird schwierig, ihn zu ersetzen. Weißt du, gibt es da schon Gerüchte etc., wer denn da jetzt auf der Liste stehen könnte?
Ich glaube, so richtig konkret ist da noch nichts. Ich habe auch mal überlegt, wer das denn sein könnte, der ihn ersetzt. Ich tue mich da schwer, denn soweit ich das sehe, müsste es ja jemand sein, der keine Ablöse kostet, im besten Fall, ne? Weil das einfach schwer ist. Für den KSC, den Hoffmann, der eben ablösefrei geht, mit einer Ablöse zu finanzieren, wo soll das Geld herkommen? Jetzt habe ich gelesen, oder ja doch, gesehen zumindest, ne? Es gibt das Gerücht, dass sie an Weidand von Hannover interessiert sein sollen. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir überlegt, ob Testrot vielleicht ein Typ wäre, der da reinpasst. Also wenn wir gegen den spielen, trifft der regelmäßig. Ja, es ist im Moment, finde ich, schwer zu sagen. Ich glaube, man muss tatsächlich auch noch abwarten, wer aus der zweiten Liga absteigen wird und auch vielleicht aus der ersten, wer da runterkommt. Dann weiß ich nicht, ob man im Ausland sich umschaut. Also ich gehe davon aus, dass man in Karlsruhe nicht untätig rumsaß, sondern dass Oliver Kreuzer da mit seiner Kaderplanung schon auch die Augen und die Ohren mit Necat Aygün zusammen offen gehalten hat. Und Namen und Spekulieren ist im Moment schwer. Also ja, ich habe einfach die Hoffnung, dass es jemand ist, der einschlägt. Denn Transfers, die jetzt nicht so eingeschlagen sind, haben wir in den letzten Jahren tatsächlich genug. Und der Kader ist unverändert, ziemlich aufgebläht.
Das ist eben genau die Sache. Der Kader ist ja an sich relativ voll. Heißt, du wärst auch schon eher dafür, dass man sagt, man schmälert jetzt erstmal und guckt dann, was das Budget einfach hergibt.
Ja, also ich glaube, man muss so ein bisschen die Mitte finden. Man muss nicht allzu lange abwarten natürlich, sonst ist womöglich der Transfer, den man tätigen könnte oder wollte, weg und der Spieler woanders unter Vertrag. Aber gleichzeitig muss man natürlich Geld freischaufeln. Das heißt, gucken, dass man den Kader ausdünnt, Spieler los wird. Also Bormuth wird uns ja verlassen, der geht nach Paderborn. Heißt, der geht von der Gehaltsliste. Dann weiß ich nicht, Van Rijn haben wir ja auch noch im Kader. Kann meines Erachtens ruhig sich auch verändern von mir aus und woanders weiterspielen. Lukas Fröde ist an Rostock ausgeliehen, vielleicht können wir den auch ganz abgeben. Ja, also wir haben da doch noch einen dicken Kader, dann haben wir in der Abwehr eben auch noch Leute wie Iro Rehre oder Jakob, die eigentlich immer so im zweiten Glied stehen und sich nie so richtig rangetastet haben. Und im Mittelfeld haben wir ja noch Jensen, der die ganze Zeit verletzt war, da weiß man gar nicht, was der kann. Also dem würde ich durchaus eine Chance geben. Cueto Kaufmann ist auch schwer zu sagen. Ich persönlich habe ein gewisses Faible für Malik Batmaz. Vielleicht bekommt der mehr Chancen, wenn quasi eine Veränderung stattfinden muss, auch im Sturm. Aber als großartiger Goalgetter ist der jetzt natürlich auch noch nicht bekannt.
Das ist ja auch so, wenn man sich die Entwicklung vom KSC anguckt, über die letzten Jahre hat man ja auch alles richtig gemacht. Also ich glaube, man war 19, 20, 15. gerade so überm Strich, dann 6. jetzt schon wieder in ganz, ganz sicheren Gefilden unterwegs. Und das, ich sag mal, Rang 9 ist ja auch noch nicht festgemeißelt. Gewinnst du jetzt beim HSV, bist du auf einmal wieder auf 3 Punkte ran. Also von dem her, es ist ja in der Liga eh übertrieben eng.
Genau, also so Rang 7 halte ich durchaus noch für machbar. Und ja, klar, wenn wir jetzt beim HSV gewinnen, sind wir auf 3 Punkte am HSV dran, vielleicht an Paderborn vorbei, vielleicht auf 3 Punkte auch an Heidenheim dran, je nachdem, wie die spielen. Und gegen die spielen wir ja auch noch. Also es ist im Prinzip so von Platz 6 bis Platz 12, 13 alles drin. Aber ich hatte damals gesagt, ja, ich tippe auf Platz 9, da stehen wir aktuell. Ja, das wäre für mich okay, aber so richtig zufrieden wäre ich. Ich glaube, so Platz 7 fände ich so schon richtig gut, ja.
Deine andere Schlagzeile noch, bevor wir aufs Topspiel noch kurz auf den Tipp zu sprechen kommen. Was ich noch gelesen hatte, die zweite Mannschaft beim KSC. Ist jetzt ja für jemanden, für einen Fußballromantiker wie dich, ist es doch eigentlich genau die richtige Geschichte, oder?
Ja, ist natürlich super. Eine Fanmannschaft, die nach der Auflösung, es haben ja einige Vereine ihre zweite Mannschaft angeblich aus Geldgründen damals aufgelöst oder aus Kostengründen, der KSC auch, der jetzt ja übrigens eine zweite Mannschaft wieder ins Rennen schicken will, weil er einen Unterbau eben braucht, weil man jetzt das festgestellt hat, was damals viele wovor viele schon gewarnt hatten. Wenn ich Talente entwickeln will, brauche ich halt eine zweite Mannschaft, die möglichst hochklassig spielt. Oberliga zum Beispiel. Und das fehlt dem KSC jetzt natürlich, wo die Leute kriegen da einfach keine Einsatzzeit. Und dass dann aber Fans kommen und sagen, hey, das kann doch nicht sein, keine zweite Mannschaft mehr. Dann machen wir das und starten dann eben ganz unten. Das ist in Karlsruhe in der C-Klasse dann, Kreisklasse C. Das ist schon großartig, ja. Und die Mannschaft wird ja auch bestehen bleiben. Das wird dann halt der KSC 3 künftig sein. Und ja, ich finde es cool, dass da, dass man das einfach nicht so einfach hinnimmt, sondern sagt, wir reden nicht nur davon, wir machen da auch mal was. Und jetzt, so wie es aussieht, steigen sie auf, dann ist ja immerhin schon mal Kreisliga B.
Ja, das finde ich echt eine richtig geile Geschichte, die sich da stattfindet. Aus einer Bierlaune heraus zu sagen, dann machen wir halt eben die zweite Mannschaft als Fans. Und dann eben auch mit nur unter der Voraussetzung, muss man auch sagen, fairerweise vom KSC, das Ding muss ich einfach nur finanziell tragen, fertig.
Genau.
Das ist auch eine Ansage, ich finde, damit kann man umgehen und da machst du irgendwie deinen Mitgliedsbeitrag, zack, fertig, hast du die Kosten schon wieder drin eigentlich.
Ja, die hatten wohl eine Zeit lang ja ein paar Probleme, weil oft Spiele zeitgleich zum KSC, also zur Profimannschaft terminiert waren, da hatten sie es wohl nicht immer ganz leicht, eine komplette Mannschaft in der Kreisliga C auf den Rasen zu schicken, weil natürlich die Fans ja eigentlich im Stadion sind und hier ihren Support geben. Und jetzt haben sie wohl auch ein paar Spieler von außerhalb geholt, die nicht so typische Stadiongänger sind. Und jetzt haben sie zumindest regelmäßig keine Personalnot mehr. Ist eigentlich auch eine geile Geschichte, dass, wenn man dann abwägt, selber kicken oder halt doch wieder dahin, wo ich eigentlich herkomme, sagt, naja, ich stelle mich dann lieber in die Kurve. Finde ich geil.
Ich finde es auch einfach eine schöne Geschichte, eine geile Fußballgeschichte, die natürlich einem Fußballromantiker wie dir ganz gut zu schmecken kommt.
Ja, gefällt mir sehr gut.
Dann eine ganz, ganz andere Sache. Springen wir wieder zurück zum KSC in Liga 2. Das Spiel gegen den HSV. Wir haben darüber gerade kurz gesprochen, was wäre denn, wenn man gewinnt? Wie realistisch siehst du die Chancen, dass man gegen den HSV gewinnt?
Also nach dem letzten Auftritt dort im Pokal und auch den letzten Auswärtsauftritten, die wir so in Paderborn und so, nicht in Paderborn, die wir hatten in
Doch, Paderborn war das letzte.
In Paderborn, genau.
Aue.
Und, Düsseldorf und Düsseldorf war daheim. Und in Aue, dankeschön. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Vor allem der letzte Auftritt eben im Pokal beim HSV, der stimmt mich zuversichtlich. Ich würde sagen, auch weil der HSV ja kommen muss, der muss. Der Druck ist ganz beim Gegner. Und dann eben das aus einer Defensive raus über Konter zu spielen, das liegt im KSC eigentlich, glaube ich, schon eher Ich würde die Chancen gar nicht niedrig einschätzen. Ich denke 50-50 tatsächlich.
Naja, 50-50 wäre jetzt kein Ergebnistipp. Was sagst du da?
Ich tippe, wir gewinnen 3-1.
3-1, das ist meine Ansage. Muss ich mir mal notieren. Ich bin mit einem Unentschieden gegangen tatsächlich. Mit einem 2-2.
Ja, du bist ja auch nicht KSC-Fan, ne?
Richtig, aber die Ergebnisse vom KSC, ich finde, da bist du mit einem 2-2, das ist Benny Fuchs, sein 3-1-Tipp in der Werbung ist beim KSC das 2-2, da bist du irgendwie immer safe.
In den letzten Wochen, ja, da hättest du absolut, ja, stimmt.
Von dem her, wer möchte, kann ja mal einen gewissen Geldbetrag X darauf setzen, ohne Gewähr. Ansonsten, Andi, mal wieder vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja heute ein bisschen improvisieren müssen. Und ein bisschen uns, was die Terminfindung angeht, erstmal spontan einigen müssen, muss ich deshalb auch ganz herzlich sagen, vielen Dank, dass du das zwischen Familie, Fußball gucken und allem drum und dran einrichten konntest. Yes, ich ziehe jetzt mein Mikrofon runter und du weißt ja, die letzten Worte gehören immer meinem Interviewgast.
Ja, Dome, ich sage erst auch nochmal danke, dass ich hier sein durfte, für die spontane Einladung. Ich finde das trotzdem ganz cool, dass man einfach auch spontan mit dir sich über Fußball austauschen kann und mit dir Podcast gestalten, finde ich ganz fabelhaft. Dafür erstmal ein ganz dickes Kompliment. Dann auch schön natürlich, dass du dich der zweiten Liga widmest. Und ja, was soll ich sagen? Schaut euch das Spiel am Samstagabend an und wundert euch nicht, wenn es 3-1 ausgeht. Ich habe es euch gesagt.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
So, an der Stelle möchte ich jetzt erstmal gute Besserung ausrichten, denn Interviewgast Nummer 2, mit dem ich eigentlich über Darmstadt sprechen wollte, den lieben Roger, der war dann beim Arzt, in dem Sinne gute Besserung, aber ich möchte auch nicht ganz das Ding jetzt nur beim KSC stehen lassen, deshalb, ich würde sagen, werfen wir mal einen kleinen Blick zurück, was denn eigentlich letzten Spieltag so alles passiert ist, denn eine Sache wird klar: Der HSV kann nicht gegen Kiel und der HSV mag den April nicht. Die letzte Folge hieß Aprilfluch. Da habe ich mit dem Christian von der HSV Klönstuf geredet. Ich kann es euch nur empfehlen, hört euch das Ganze an, denn an sich die Vorzeichen waren ja darauf ausgelegt, dass eigentlich der HSV der große Gewinner des Spieltags werden kann. Vor allem, wenn man noch bedenkt, wie denn die Spiele am Vortag ausgegangen sind. Nürnberg-Darmstadt 3-1 für den Club und Pauli und Bremen trennen sich im Topspiel mit 1-1. Das heißt, der HSV hätte ordentlich, ja, hätte gut Punkte machen können. Vor allem auch Punkte gut machen können. Aber das Ding dann irgendwie nicht hinbekommen. Und man muss sagen, es fällt auf, dass gerade eben gegen Kiel der HSV irgendwie immer schlecht aussieht. Also schaut man sich das Ding nur mal an, so 3-18 Torschüsse habe ich mir aufgeschrieben gehabt. Im Endeffekt, der HSV, er probiert es, er macht es, aber so wirklich richtig, richtig dicke Chancen gab es eben kaum. Also es gab in der 54. Eine Chance für Glatzel, der aus irgendwie so ein paar Metern schießt, aus der Drehung, aber dabei Däne anschießt, geht über den Querbalken, zack. Und danach muss man sagen vom HSV, ja, relativ wenig zielorientiertes Spiel nach vorn. Kiel von Anfang an abgebrüht. Man muss auch sagen, Kiel hat nichts anderes gemacht, außer sich darauf beschränkt, irgendwie zu verteidigen. Und wenn du dann halt eben in der 13. Minute das wichtigste 1-0 machst, dann geht die Sache halt eben doch nach hinten los. Und der HSV steht jetzt da, wo er eigentlich nicht stehen möchte, nämlich auf Rang 6 mit 45 Punkten. Es hätten 48 sein können, wenn nicht sogar müssen, wenn man sich die ganze Brisanz vor dem Spiel anguckt, und dann wärst du auf einmal 5 Punkte auf Rang 1 da. Aber der HSV und der April, sie werden keine Freunde mehr. Ähnlich auch so ein bisschen enttäuschend das Ergebnis aus Sicht der Heidenheimer. 3:0 bei S04 verloren. Man muss sagen, Schalke im Endeffekt auch ein bisschen glücklich. Es war ein richtig geiles Spiel. Ich finde, es war ein gutes Spiel mit sehr, sehr vielen Abschlüssen, guten Chancen. Man muss auch sagen, Freisel, der Keeper der Schalker, extrem stark in dem Spiel. Mit aber eben auch so Licht- und Schattenseiten. Also hat er auch den ein oder anderen Wackler mit dabei. Aber war halt eben eiskalt. Und im Endeffekt, ich glaube, insgesamt über 40 Torschüsse in dem Spiel. Heidenheim gut angerannt. Im Endeffekt steht die eigene Chancenverwertung wieder mal im Weg. Und S04 mit dem 3:0 auf einmal Tabellenführer. Weil eben, ich habe es ja schon angesprochen gehabt, ihr werdet es ja wahrscheinlich bestimmt auch mitverfolgt haben, wenn nicht sogar angeguckt haben, St. Pauli gegen Bremen. Es sah so aus, als ob Bremen das Ding sicher spielen möchte. Hatte enorm viele Chancen. Chirier macht dann eben das 1:0 noch kurz vor der Halbzeit. Und Füllkrug in der 58. dann doch, muss man auch sagen, ja, zum verdienten Ausgleich. Auch wenn zu der Phase, muss man dann sagen, St. Pauli sich schon auch ordentlich verbessert hat. Aber halt eben dann auch nicht mehr mit dem nötigen Matchglück. Also im Endeffekt da vorne, es bleibt bei so einer Art Schneckenrennen. Denn, ja, Darmstadt lässt Punkte liegen, Nürnberg holt sich dafür die 3 Punkte. Der HSV lässt Punkte liegen, damit jetzt erstmal raus. Schalke klettert auf einmal auf Rang 1 und in Spiel 1 gegen 2 vor dem Spieltag geht es eben nur unentschieden aus. Ich habe auf Twitter eine Umfrage gestartet gehabt, die hieß, wer wird der große Gewinner des Spieltags? Die wenigsten haben für den S04 gestimmt, noch mehr waren dafür für den HSV. Also insgesamt S04 hatte gerade mal 8% der Stimmen. Aber im Endeffekt der große Gewinner des Spieltags. Und wenn man sich den nächsten Spieltag anguckt, ja, dann muss man sagen, stehen ja schon wieder die nächsten Topspiele parat. Denn zum einen, St. Pauli gastiert in Sandhausen. Ich denke mal, das könnte eine klare Nummer für St. Pauli werden, weil Sandhausen einfach daheim nicht stark genug ist und St. Pauli diese Punkte, der jetzt unbedingt braucht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da in die Richtung für St. Pauli ein ziemlich hoher Ausschlag sein könnte. Auf der anderen Seite Bremen gegen Nürnberg. Die Frage ist jetzt, was macht Nürnberg nach dem Sieg gegen Darmstadt? Wenn sie gewinnen sollten, sind sie auf 1 Punkt an Bremen ran. Heißt, da oben wird alles noch kuscheliger. Und natürlich, Schalke haben das Glück, jetzt gegen Darmstadt ran zu dürfen. Schalke allgemein, die Mannschaft, die noch gegen die meisten Teams aus den Top 6 antreten darf. Also von dem her für Schalke kein einfaches Restprogramm. Trotzdem bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Der HSV hat zum Beispiel jetzt keinen mehr aus den Top 6 Mannschaften, aber im Endeffekt muss man sagen, ob das noch möglich ist, die 8 Punkte aufzuholen, das sehe ich etwas kritisch. Und ansonsten lohnt es sich vor allem mal wieder einen Blick nach unten zu werfen. Denn auf einmal, kaum beschäftigt man sich mal ein paar Wochen lang nicht mehr mit dem Tabellenkeller, deutet sich da auch, also ist ein ziemlich klares Bild entstanden. Man sieht Aue und Ingolstadt. Ingolstadt nicht mehr letzter. Habe ich schon vor 8, 9 Wochen gecallt, dass die sich nicht aufgeben werden und nicht als Tabellenletzter absteigen möchten. Da hatte ich schon mal recht behalten. Im Endeffekt, selbst wenn jetzt Dresden jedes Spiel verlieren sollte und Sandhausen auch, für Ingolstadt ist nur noch Rang 16 das überhaupt Maximum an Punkten, das man da rausholen kann. Außer vielleicht mit der Tordifferenz nur an Sandhausen vorbei, aber das ist ziemlich viel Rechenschieberei. An sich die Mannschaften Düsseldorf, Rostock, Kiel, Regensburg sind jetzt alle so gut wie safe. Da dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen. Und deshalb jetzt Sandhausen auf einmal 15., aber ziemlich glücklich. Denn im Endeffekt, man hat 6 Punkte Vorsprung auf Dresden. Das Ganze jetzt noch bei 5 Spielen, die ausstehen. Da muss schon auch ziemlich viel passieren, dass da überhaupt für Sandhausen überhaupt noch irgendetwas gefährlich wird. Und von dem her, es ist so unfassbar schwer, dieses Jahr den Aufstieg zu tippen. Was den Abstieg angeht, muss man sagen, es geht jetzt geht alles so langsam in eine richtige Tendenz. Bestätigt sich jetzt auch, finde ich, am letzten Spieltag. Wenn man guckt, Sandhausen gewinnt dieses extrem wichtige Spiel gegen Dynamo Dresden. Sichert sich damit, es war ein 6-Punkte-Spiel. Sandhausen hat lieben Dank gesagt, ist jetzt eben diese 6 Punkte vorne und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch reichen müsste zum Klassenverbleib. Schauen wir da auch noch auf den nächsten Spieltag, wie das eben bei den Teams da unten drin aussieht. Dresden gefordert, daheim gegen Kiel. Kiel nach dem Sieg mittlerweile mit 9 Punkten Vorsprung auf Dresden. Heißt, wenn Dresden gewinnen sollte, ist trotzdem noch einiges an Holz davor. Sandhausen, wie gesagt, glaube ich nicht, dass die gegen St. Pauli eine Chance haben sollten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht schon für Dresden so langsam ein Nackenschlag war, das Spiel gegen Sandhausen letzte Woche. Im Endeffekt bleibt spannend. Ich hoffe, dass ich bald über Darmstadt quatschen kann mit dem Roger. Stehen da noch so ein paar Sachen aus für die nächsten Episoden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir bald auch mal einen Blick tatsächlich auch eine Liga höher schalten werden. Denn es deutet sich ja auch ein extrem krasser Abstiegskampf in der Bundesliga an. Und natürlich geht es auch darum, wer bereichert nächstes Jahr die Beste aller Zweiten. Stand jetzt wäre es Bielefeld, Hertha Fürth. Aber da ist eben auch noch der VfB Stuttgart mit im Abstiegsrennen dabei. Da ist Augsburg noch voll drin. Von dem her, das sieht es im Abstiegskampf in der Bundesliga spannender aus. Aber eben im Meisterschaftskampf und im Aufstiegskampf ganz, ganz klar die Beste aller Zweiten, die zweite Liga, das Maß aller Dinge. Ich hoffe, nächste Woche wieder mit zwei Gästen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier auch nicht allzu sehr gelangweilt mit meiner Einschätzung vom letzten Spieltag. Ich selbst habe das Spiel gegen Heidenheim gegen Schalke kommentieren dürfen, Spiel gesehen gehabt, mich auch gut aufgeregt gehabt über so einen Chancenwucher. Ähnlich wird es den Bremen-Fans ergangen sein. Auf Twitter habe ich nur ganz liebe Grüße an den Rondo. Der Jan hat auch ordentlich Statements abgegeben zum Spiel und auch nur gesagt, das gibt's doch nicht, wie viele Großchancen kannst du eigentlich liegen lassen. Der SVB hat bewiesen, es können einige sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt erstmal ein richtig geiles Zweitliga-Wochenende. Genießt die Spiele, genießt noch die letzten wenigen Spiele. Wie es Andi Kulig gesagt hat, genießt vor allem auch das Topspiel. HSV gegen KSC, man muss es ja nicht die ganze Zeit betonen, aber gerade dieses Relegationsspiel damals, das bleibt natürlich im Kopf, das bleibt hängen. So ein Freistoßschützen hat der HSV jetzt nicht mehr. Von dem her kann man gucken, wie das Ganze ausgeht. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Abonniert den Podcast, wo ihr es auch nur könnt. Lasst eine Bewertung da, empfehlt ihn weiter. Und dann macht's gut, schönes Wochenende. Bis dann, euer Domme. Ciao, ciao.
Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de.